das reicht halt nicht mehr. Ja, dann hast du jetzt aktuell, dann insbesondere in dieser Situation, wo du gerade so ein bisschen medizinisch mit Symptomen und so, was du dann bekommst, ist Jojo-Effekt. Ja, dann kommt das Fett nachher wieder drauf und du bist nicht wirklich geheilt. Ja, und du musst da schon wirklich in die einzelnen Komponenten des Geschäftsmodells reingehen und sie anpassen und einfach eine Stufe tiefer gehen.
Herzlich willkommen zu Business Unplugged, dem Treffpunkt für Tradition und Zukunft. Mein Name ist Johannes Pohl und ich spreche mit UnternehmerInnen, GründerInnen und stillen HeldInnen des Business-Alltags, die unsere digitale Zukunft formen. Business Unplugged ist die Bühne für Visionäre der Digitalisierung und soll Brücken zwischen Startups und etablierten Unternehmen bauen. Hier erhältst du wertvolle Impulse und Inspiration.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business Unplugged, in der Christian Schmehl, Co-Founder der Investmentgesellschaft Hypex, bei mir zu Gast war. Beziehungsweise besser gesagt, ich bei ihm. Denn wir haben uns im Berliner Büro von Hypex getroffen. Christian und ich teilen eine gemeinsame Aurelius-Vergangenheit und genau deshalb war das Gespräch für mich auch persönlich sehr spannend, denn wir sprechen nicht nur theoretisch über Restrukturierung, sondern sehr konkret darüber, wie Digitalisierung das Restrukturierungsgeschäft verändert. Es geht darum, wann digitale Rückständigkeit nicht nur ein Symptom, sondern tatsächlich ein Restrukturierungsgrund sein kann, warum klassische Werkzeuge allein oft nicht mehr reichen und wie Daten, Analytics, KI oder auch ein IT-Carve-Out ganz praktische Hebel in der Transformation werden können. Für mich war besonders spannend, wie klar Christian immer wieder den Fokus betont, Digitalisierung nicht als Selbstzweck, nicht als Hype, sondern als Werkzeug, das dann eingesetzt wird, wenn es wirklich Wirkung hat. Und gleichzeitig wird im Gespräch sehr deutlich, dass Transformation am Ende immer auch ein menschliches Thema bleibt. Gerade dann, wenn es schnell gehen muss und viel auf dem Spiel steht. Aber hört einfach selbst rein. Viel Spaß mit der Folge. Lieber Christian, ich freue mich wirklich sehr auf unser Gespräch heute hier in Berlin, denn bei dir kommt heute gleich einiges zusammen, was für diese Runde ja ziemlich perfekt passt. Eine gemeinsame Aurelius-Vergangenheit, die wir beide haben, sehr viel operative Restrukturierungserfahrung sowie ein klarer Blick auch auf Carve-Outs und Transformation. Herzlich willkommen im Podcast.
Vielen Dank, lieber Johannes.
Christian, du bist, wie ich, nach einiger Zeit in der Beratung und Stationen in der Industrie zu Aurelius gekommen und dort ging es für dich immer stärker auch in die operative Transformation hinein, nicht als Berater, sondern als Teil des Operation Teams und damit als jemand, der halt Unternehmen tatsächlich mit umbaut, stabilisiert und auch weiterentwickelt. Und anderem warst du in dieser Zeit auch im C-Level einiger Beteiligungen tätig, wie zum Beispiel G-Tronics oder auch Office Depot Europe. Und nach nicht ganz 10 Jahren bist du dann weitergezogen in der Private Equity Welt und warst bei Blendhire Capital, bevor du dann 2023 gemeinsam mit Philipp Sterkel, auch einem ehemaligen Kollegen von uns, dann die Investmentgesellschaft Hypex gegründet hast mit Büros in London und Berlin, spezialisiert auf Konzernrandbereiche, komplexe Carve-Outs, Turnarounds und operative Wertsteigerung. Oder etwas weniger prosaisch gesagt, ihr kauft nicht unbedingt die einfachen Fälle, sondern eher die Situationen, in denen ein Unternehmen aus dem Konzern herausgelöst werden muss, Systeme irgendwie fehlen, Verantwortlichkeiten neu aufgebaut werden, alte Prozesse auch nicht mehr tragen und man auch aus Komplexität wieder Klarheit machen muss. Ich habe es versucht, jetzt ein bisschen so zusammenzufassen. Was ich besonders spannend dabei finde, ist, dass da Digitalisierung bei dir auch nicht nur als Buzzword am Ende einer Präsentation auftaucht, sondern auch ein sehr praktischer und strategischer Hebel ist. Wie ersetzt man Legacy-Systeme zum Beispiel? Wie schafft man Transparenz? Wie macht man ein Unternehmen nach einem Carve-Out auch wieder steuerbar? Wie können Daten vielleicht auch automatisieren und bessere Entscheidungsprozesse aus einem Restrukturierungsfall wieder ein wachstumsfähiges Unternehmen machen? Und das ist ja genau der Punkt, über den wir auch heute sprechen wollen. Wie verändert Digitalisierung des Restrukturierungsbusiness und welchen Hebel oder welche Bedeutung hat es auch für euch bei Hypex? Und zwar jetzt nicht nur theoretisch, sondern auch in den echten Situationen mit Menschen, mit den Altlasten, die ihr immer übernehmt und wahrscheinlich auch genügend Excel-Dateien, wenn es überhaupt Excel-Dateien gibt oder nicht nur Papier. Ja. So, bevor wir da aber tiefer einsteigen, kommen wir zuerst mal zu den berühmt-berüchtigten AB-Fragen. Ich weiß, du weißt, wie es funktioniert. Stelle ich diese Frage nicht. Und wir starten gleich hinein. Bildung online oder offline?
Offline, B.
Automatisierte oder menschliche Entscheidungsfindung?
Entscheidungsfindung ist menschlich.
Stärkere Regulierung oder mehr Freiheiten für Unternehmen?
Sitzen wir gerade in Deutschland, als wir das aufnehmen. Aus einer deutschen Brille würde ich sagen, mehr Freiheit.
Vollkommener Schutz persönlicher Daten oder weniger Datenschutz zur Wahrung der Sicherheit und des Wohls der Allgemeinheit?
Wahrung des Wohls der Allgemeinheit.
Okay. Und last but not least, Webmeetings oder persönliche Treffen?
Persönliche Treffen.
So, starten wir mit Bildung offline. Wieso Bildung offline?
Ich finde, dass Bildung, du differenzierst jetzt ja nicht nach primär, sekundär, universitär, dass Bildung auch nicht nur die Wissensvermittlung ist, Wissensvermittlung beinhaltet, sondern auch Werte, soziale Kompetenzen und dergleichen. Und ich bilde mir doch sehr stark ein, dass das am besten offline geht. In der Ergänzung mit, und das ist, glaube ich, eigentlich auch klar bei allen Antworten, dass es eigentlich eine Mischung ist, ist eine Frage der Gewichtung. Ne? Deswegen würde ich bei der Bildung sagen, offline mit Online-Ergänzung zur reinen Wissensübermittlung. Aber dass die Nuancen, die kann man dann, glaube ich, doch sehr stark besser offline vermitteln.
Dann war es menschliche Entscheidungsfindung?
Ja, menschliche Entscheidungsfindung, gerade auch in Zeiten von KI, glaube ich, sehr topical, ja, sehr aktuell. Entscheidungsvorbereitung, natürlich sehr gerne auf Basis von digitaler Transformation, datengetrieben, Data Analytics, gut vorbereitet. Also der sozusagen der Analytics und der AI Layer, aber dann der Judgment und Decision Layer, der ist dann doch persönlich.
Es ist ganz interessant. Ich habe bei der Herfahrt nach Berlin einen Podcast gehört, da ging es auch um Supply Chain Resilience und sagt, ja, du kannst die Agenten alle nutzen, aber für die Vorbereitung, aber they don't owe their responsibility, ja. Und das ist im Prinzip echt ein spannendes Thema, dass du die ja nicht heranziehen kannst für die Entscheidungen nachher. Ja, und dann hast du gesagt, wir sitzen in Deutschland, daher mehr Freiheiten für Unternehmen.
Ja. Das finde ich doch, dass mehr Freiheit Handlungsräume schafft, Flexibilität schafft, Anpassungsfähigkeit schafft. Vielleicht gerade ein sehr, sehr relevantes Thema, sich anpassen an veränderte Rahmenbedingungen erfordert die Möglichkeit dazu. Regulatorik setzt da oft einen zu engen Rahmen. Andere Jurisdiktionen oder Volkswirtschaften sind da vielleicht ein Stück weit flexibler. Jenseits des Atlantiks, vielleicht auch UK, wo wir ja sehr stark auch aktiv sind, zeichnet sich dadurch eine größere Anpassungsfähigkeit an, was vor allem in dynamischen Zeiten sehr relevant ist.
Okay, und dann war weniger Datenschutz zur Wahrung der Sicherheit und des Wohls der Allgemeinheit.
Ja.
Anstatt vollkommener Schutz persönlicher Daten.
Das ist, also ich muss sagen, vielleicht habe ich nicht das genau detaillierte Verständnis des Datenschutzes und der Auslegung des Datenschutzes. Ne? Natürlich will man nicht, dass mit seinen Daten Schmuh gemacht wird. Und von daher sollte es geschützt werden. Aber wenn der Datenschutz über allem steht, in einer zunehmend datengetriebenen Welt, ist das, glaube ich, nicht unbedingt immer zum Guten der Gesellschaft und der Weiterentwicklung und des Social Welfare, wie es der Volkswirt vielleicht sagen würde.
Okay. Ne? Und dann last but not least persönliche Treffen.
Ja, gut, ich komme aus einer Welt oder ich operiere in einer Welt, du hast es in der Einleitung ganz schön gesagt, die nicht ganz so leichten Fälle, die haarigen Situationen, die Transformationsfälle. Transformation heißt, innerhalb kürzerer Zeit oder kurzer Zeit etwas zu verändern und richtig zu machen, was vielleicht vorher falsch gemacht wurde, beziehungsweise sich an veränderte Rahmenbedingungen anzupassen. Und das ist auch eine sehr starke menschliche Komponente, sehr starke kulturelle Komponente. Wenn man mal diese alte Logik bedient, dass es meist kein Erkenntnisproblem gibt, sondern eher meist ein Umsetzungsproblem, dann ist das Umsetzungsproblem in letzter Instanz meist dann doch der Mensch. Und Kultur und ein Festgefahrensein und die persönliche Transition. Ja? Und das kann man am besten in persönlichen Meetings machen. Also daher komme ich. Ja. Und das prägt dann natürlich sehr stark. Und es gibt aber natürlich andere Lebensbereiche, wo das dann nicht ganz so wichtig ist. Aber in Summe bin ich der Meinung, dass vor allem im Wirtschaftsleben über ein, in letzter Instanz, über ein persönliches Treffen, Kennenlernen, Meeting, nichts das ist unschlagbar. Ja? Die Ergänzung natürlich wieder mit online, ist dann sehr stark. Ja? Wenn wir jetzt mal in andere Bereiche gehen, außerhalb der Transformation, wenn es darum geht, irgendwie einen neuen Lead zu entwickeln, eine neue Opportunität aufzutun, dann bietet es sich natürlich an, den Auftakt online virtuell zu machen. Ja? Aber in letzter Instanz, glaube ich, Entscheidungsfindung und etwas abschließen ist dann am Ende doch immer persönlich.
Okay. So, ziehen wir durch die AB-Fragen durch. Mhm. Starten wir rein in die anderen Fragen. Ich habe in der Vorbereitung ein Zitat gefunden, das du gebracht hast von Marc Aurel. What stands in the way becomes the way. Was war in deiner Karriere ein Hindernis, das im Rückblick dann zum Weg geworden ist?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass bei mir tatsächlich, also jetzt auf der persönlichen Ebene, dass sich so ein bisschen so durchzieht durch den Lebenslauf. Ja, ich war jetzt nie unbedingt derjenige, der generell immer die Easy Option genommen hat, ja? Sondern ich habe durchaus auch mal die nicht ganz so Easy Option angezogen, aus persönlicher Motivation, aus persönlichem Antrieb heraus. Und das ist im Übrigen jetzt nicht nur dann sozusagen im professionellen Bereich so, sondern auch vielleicht im privaten Bereich dann durchaus auch öfter mal der Fall gewesen. Ob das nun war, dass man sich seine erste Immobilie einfach so von einem Makler kauft oder aus einer Sondersituation herauskauft, wie das bei mir der Fall war, oder andere Lebensbereiche, da war es dann doch schon mal weniger die Easy Option.
Okay. Und ich habe es auch erwähnt in der Einleitung, wir beide waren bei Aurelius und Carve-outs, operative Verbesserungen, komplexe Situationen waren da Alltag. Was hat dich denn da oder was war in der Zeit bei Aurelius denn für dich die wichtigste Schule?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Also du hast es anfangs ganz richtig gesagt, ich war ziemlich lange bei Aurelius. Ich war sogar, wenn man es ganz ehrlich betrachtet, zweimal bei Aurelius. Ich bin nach der Unternehmensberaterkarriere CFO geworden in einer Beteiligung in Süddeutschland, das anderthalb Jahre gemacht, dann wieder was anderes ausprobiert, auch aus alten Kontakten noch aus der Bankenwelt heraus, vorher sehr stark für Banken gearbeitet im Restrukturierungsbereich und bin dann wieder zurück zu Aurelius und war dann in der Tat nochmal 10, 11, 12 Jahre am Stück da und hatte das Glück, das große Glück, mit der Firma mitzuwachsen. In der Größe, aber auch in der Breite der Themen. Und du hattest ein paar Themen genannt, bei denen ich dabei sein durfte. Einiges an Beteiligungen, sehr, sehr divers, sehr unterschiedlich. Und ich hatte, glaube ich, zudem das sehr große Glück, am Gründer nah dran zu sein, in der Regel für den Gründer arbeiten durfte. Und habe da persönlich sehr viel gelernt, methodisch, aber auch im Sinne von Mindset in diesen Situationen, in denen wir jetzt für heute auch investieren. Und insofern muss ich sagen, dass es in Summe eigentlich eine sehr, sehr gute Schule war, fachlich, allerdings auch vom Mindset her. Ja. Ohne da jetzt irgendwas Bestimmtes rauszugreifen. Es war wirklich, also ich kann mich noch erinnern, wir hatten eine Zeit lang dann im Recruiting öfter mal den potenziellen Kandidaten gesagt, dass man dann hier zum Unternehmer ausgebildet wird. Und in der Tat, da ist sehr viel Wahres dran.
Und jetzt ist Restrukturierung, so habe ich sie auch wahrgenommen, auch doch nach außen hin wirkt es sehr hart. Zahlen, Daten, Fakten und harte Maßnahmen und Deadlines. Was ist denn daran für dich eigentlich der menschliche Aspekt, den vielleicht gar nicht so viele am Schirm haben? An Restrukturierung, gibt es da was?
Ja, das Restrukturierung heißt ja nicht immer nur, dass etwas läuft nicht und alle müssen leiden. Ja? Ja, es heißt, man muss was verändern. Die Veränderung hat zwei Seiten. Ja? Das hat die Seite, wo es für einzelne Stakeholder potenziell dann negative Auswirkungen hat. Ja? Zumindest in erster Instanz mal. Für andere hat es dann wiederum sehr positive Auswirkungen. Und wenn man jetzt über eine tatsächliche Restrukturierungssituation, also im Sinne von, ist es 5 vor 12, redet, was wir jetzt gar nicht so häufig ehrlich gesagt haben, dann ist es sicherlich auch das Retten des Großteils der Firma, ja? Und damit der Erhalt von Wert für die Stakeholder des Unternehmens. Was ich auch immer wieder sehe, wenn man jetzt mal eher so die Management-Ebene im Unternehmen nimmt, auch ein interessanter Aspekt der Restrukturierung ist, vor allem im Konzern-Carve-Out-Kontext ist, in einem Konzern-Carve-Out ist ja meist ein längerer Limbo, strategischer Limbo, der mit einer krisenhaften Entwicklung einhergeht. Ja, oder zumindest mit einer Performance einhergeht. Das heißt, da sind wichtige Entscheidungen nicht getroffen worden. Da gibt es dann vielleicht auch mal politische Entscheidungen, die wichtiger sind als rein rationale für dieses einzelne Unternehmensteil. Da gibt es vielleicht übergeordnete Ziele der Unternehmensgruppe, die nicht unbedingt mit dem einzelnen Unternehmensteil einhergehen müssen. Und das, wenn man das dann mal rausgekarft hat, wenn das dann verschwunden ist, dann führt das auch dazu, dass dann, ist wieder auf Management bezogen, dann, und das freut uns immer sehr, dass dann Manager sich entfalten. Das trifft nicht auf jeden zu. Das trifft vor allem in der Regel auf die zweite Ebene zu, die dann auf einmal sozusagen eine neue Freiheit genießen und dann ein Stück weit auch das umsetzen können, was vielleicht offensichtlich für uns die seit Jahren schon umsetzen wollten.
Und 2023 habt ihr dann Hypex gegründet. Es war ja auch eine Zeit, kurz nach Corona, geopolitische Unsicherheiten, Zinsen haben sich verändert, Zinsniveau und so weiter und so fort. War das der Zeitpunkt, wo du sagst, okay, wenn wir gründen, dann jetzt, weil jetzt macht es am meisten Sinn, weil sich auch viele Unternehmen neu aufstellen oder aufgestellt haben in der Zeit? Oder war das dann schon von längerer Hand geplant?
Also es war geplant. Es war nicht von längerer Hand geplant. Ja. Es braucht ja auch so ein Stück weit die Opportunität und es muss irgendwie alles zusammenpassen. Und jetzt besonders mit unserer Strategie ist das natürlich auch die Mischung aus. Du brauchst im Team zwangsweise die Kombination aus Operations-Welt, also Portfolio-Operations, ganzheitlich eine Firma transformieren können, weiterentwickeln können. Und die andere Seite oder die andere Komponente in dieser Welt ist das Dealmaking, ja? Also M&A-Transaktionen. Und das sind sehr unterschiedliche Seiten, das brauchst du. Das haben wir dann gefunden in dem Team, mit dem wir dann waren, mit einer ähnlichen Historie, mit einem ähnlichen Stallgeruch, ja? Was auch sehr hilfreich ist. Und in der Tat ist natürlich jetzt wieder eine Phase des Umbruchs, die vielleicht hinten raus betrachtet oder im Rückspiegel betrachtet, dann doch eine Phase des Umbruchs, die ziemlich lang ist und ziemlich fundamental sind. Ja, ziemlich fundamental ist. Die Etablierung einer New World Order, ja, hatte man vielleicht damals noch nicht so ganz auf dem Schirm unbedingt. Ja. Und da hat natürlich mitgeschwommen, dass jetzt auch eine gute Chance ist. Ja. Denn Umbruchssituationen führen zu unglaublichen Chancen. Wenn man das Mindset hat, das entsprechende Mindset hat und was man in unserer Investitionsstrategie braucht.
Und wenn wir jetzt auf Hypex schauen, was ist denn so das Portfolio oder sag ich mal, was sind denn die klassischen Targets, auf die ihr geht? Gibt es gewisse Industrien oder seid ihr querfeldein?
Ja. Wir sind Situationsspezialisten. Ne? Wir haben so im Fundraising waren, haben wir doch dann gelernt, dass wir eine Nischenstrategie haben, ja. Und diese Nischenstrategie, die bezeichnet sich als Situationsstrategie. Also wir kaufen Situationen, wir kaufen die Situation des Umbruchs, ja, in der Regel Corporate Carve-Out, also Konzern sagt etwas, das ist nicht mehr Kerngeschäft und veräußert es. Und der andere Aspekt der Situation ist die Underperformance. Ja, also wir sind kein Distressed Investor. Distressed, je nachdem, wie es man definiert, also im deutschen Sprachraum oder im angelsächsischen Sprachraum eher, ist das eigentlich gleichgesetzt mit Insolvent, Insolvenzsituation. Also man hat einen Default gehabt, man ist insolvent, wir kaufen nichts aus der Insolvenz. Als Plattform unbedingt, nicht notwendigerweise, ja, als Add-on dann schon. Also wir kaufen Underperformance, ja. Profitable Underperformer am liebsten. Und da wir auf die Situation spezialisiert sind, sind wir gleichzeitig nicht spezialisiert auf eine bestimmte Branche. Nichtsdestotrotz entstehen diese Situationen aber auch in wirtschaftlichen Zyklen. Ja, und wenn so eine Volkswirtschaft durch wirtschaftliche Zyklen geht, dann nimmt sie einzelne Branchen und Industrien mit, die durch Zyklen gehen. Und diese einzelnen Industrien haben dann auch wieder Zeitfenster, in denen dann eher eine Carve-Out-Aktivität da ist, also ein Desinvestieren da ist und ein Umbruch da ist oder ein Umbruch auch, der sich dann in Underperformance niederschlägt. Ja? Das heißt, es gibt immer wieder diese Themen. Ja? Aktuell ist es nach wie vor, sehen wir relativ viel Industrial. Wir sehen relativ viel Chemicals. Es gab vor ein paar Jahren noch ein ziemlich großes Fenster Automotive. Das ist jetzt gar nicht mehr ganz so groß. Es gab vor, und du hast es vorhin genannt, eingangs mit Getronix. Getronix war ja ein super interessanter Case, ja, weil das auch eine Buy-and-Build-Strategie am Ende auf dem on the back of a carve-out war. Da gab es ja noch viele weitere Transaktionen. Da gab es zum Beispiel ein sehr starkes IT-Fenster, IT-Services, Managed Services, wurden da sehr stark in den Markt geschoben. Und von daher hat man dann implizit, baut man dann auch die eine oder andere Branchenexpertise dann auf. Ja. Und natürlich gibt es auch ein paar Industrien oder Geschäftsmodelle, die jetzt nicht so richtig passend sind für einen Investor unserer Couleur. Ja. Also total unreife Branchen, unreife Unternehmen ist nichts für uns. Ja. Was in der Konsequenz auch wieder heißt, wir agieren in der Regel eher in sehr reifen Branchen mit sehr reifen Unternehmen. Reife Unternehmen heißt dann auch in der Regel oftmals sehr etablierte Prozesse, Legacy-Systeme, was dann unbedingt nicht das Umfeld ist. Und physische Produkte im Übrigen natürlich auch, ja, die sich nicht unbedingt digitalisieren lassen. Ergo in der Konsequenz ein Umfeld, wo digitale Transformation dann eher noch in den Kinderschuhen steckt. Ja. Und das dadurch noch verstärkt, dass wir im Lower Mid-Market aktiv sind. Ja. Also Lower Mid-Market, wenn man mit einem Amerikaner redet, dann ist das ziemlich, sind die größten Cluster relativ groß. Ja. In Europa ist es dann wieder klein. Das ist für uns alles so zwischen 20 und 200 Millionen Umsatz, ist so das, was wir abzielen im Kern. Und das sind natürlich dann insbesondere Strukturen auch, wo jetzt nicht unbedingt in IT-Systemen oder in der digitalen Transformation oder der operativen Exzellenz doch die letzten 5% gegangen worden sind in der Vergangenheit. Ne?
Jetzt hast du schon gesagt, digitale Transformation steckt noch in den Kinderschuhen. Digitale Transformation bedeutet ja auch Richtung digitale Geschäftsmodelle auch zu gehen. Und das ist ja immer dann auch so ein, sag ich mal, ein Spannungsfeld, ein etabliertes, tradiertes Business. Und auf einmal muss ich doch anders ticken und denken, bevor wir da drauf gehen. Aber noch die andere Frage, ist allein diese, ich nenne es jetzt mal digitale Rückständigkeit, ja, die ja vielleicht auch vorherrschen mag, weil ich, klar, wir haben Legacy-Systeme, wir haben gewisse Sachen digitalisiert und so weiter und so fort. Kann das auch schon manchmal Restrukturierungsgrund sein oder ist es nur ein Symptom?
Ja, ja. Ich denke, es ist zunehmend auch Grund. Wir sehen zunehmend Fälle, die digitally disrupted sind, ja. Und das kann jetzt sozusagen das Geschäftsmodell als solches, also in der Gänze irgendwo oder im Kern des Geschäftsmodells kann es betreffen oder es kann wesentliche Komponenten des Geschäftsmodells betreffen, sodass zumindest die Performance nicht da ist, wo sie sein sollte. Ich jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, aus der Erinnerung plauder. Wir hatten letztes Jahr einen Case auf dem Tisch, war ein Carve-out von einem Konzern, ohne da jetzt genaueres zu sagen. Und das Unternehmen, das Geschäftsmodell war individuelle Reisenplanung und Organisation. Das hört sich jetzt gar nicht an, dass das irgendwie sonderlich groß sein kann, aber es war trotzdem relativ groß, 60 Millionen Umsatz gemacht. Währung sage ich jetzt wieder nicht, aber es wird wohl eine der wesentlichen Währungen gewesen sein, Pfund oder Euro oder US-Dollar. Und da, also es hat schon angefangen, dass die Performance so ein bisschen busy war, nicht so ganz sauber. Ja, Normalisierungen verdecken ja auch viel. Aber da haben wir dann tatsächlich, als wir uns das Thema genau angeschaut haben, ein Kollege bei uns aus dem Team, der sehr stark aus dem digitalen Umfeld kommt, hatte dann zu dem Zeitpunkt, und das war als ja ChatGPT so besonders on vogue war, ja, inzwischen ist es ja schon dann eher Claude, ja, er hatte dann den Punkt auch aufgebracht, ja, Moment, aber ist das nicht ein Unternehmen, was am Ende ins Mark getroffen wird, wenn man dann eher sich einen Prompt einfach eingibt, ja, und das Otto Normalverbraucher kann, so wie man irgendwann mal Google genutzt hat oder jetzt irgendwie noch früher mal Yahoo genutzt hat, ja, und sich dann die Reise selbst plant. Ja. Und deswegen haben wir es auch nicht gemacht am Ende des Tages. Ne. Also das ist vielleicht ein Extrembeispiel. Du hattest Office Depot genannt. Ja, das war zu Aurelius-Zeiten. Das war natürlich auch ein Thema, was digital Herausforderungen hatte. Das wurde im Januar 2017 gekauft, ist schon ein bisschen her, aber auch zu dem Zeitpunkt gab es natürlich klare Komponenten von, man kauft weniger über den Katalog und kauft eher digital ein, ja, also übers Internet oder digitale Kanäle. Und was da auch noch zusätzlich dazu kam, war Du hattest halt dieses Thema Legacy-IT, das war da sehr ausgeprägt. Ja? Also das Unternehmen hat in Europa auch eine sehr lange Historie gehabt. Das heißt, da gab es unter anderem zwei verschiedene ERP-Systeme. Ja? Darunter lag AS/400. Das ist das, wo man heutzutage froh sein muss, wenn man jemanden findet, der sich damit auskennt, ja? Und nicht das Unternehmen auf einmal stillsteht. Und was in Bezug auf Effizienz und Effektivität des Unternehmens, wie es operiert hat, ein richtiger Klotz am Bein war. Ne? Und von daher, ja, das sehen wir zunehmend, dass es zumindest Grund dafür ist, dass ein Unternehmen sein Margenpotenzial, also im Sinne von Effizienz, nicht ausnutzen kann. Vielleicht auch hier und da nicht so richtig bei der Effektivität durchschlägt und dadurch Wachstumshemmnisse hat. Oder ganz extrem, dass es halt echt disrupted ist. Ne? Und als solches dann echt eben in den Grundfesten irgendwie beeinträchtigt ist. Ja, das kann der klassische Offline-Handel sein, der dann eher Retail, also der klassische Retail, der dann jetzt eher ins Online übergeht, sieht man immer mal wieder Cases, gucken wir uns auch sehr gerne an, weil das eher schon noch managebar ist, ja, auch ja absehbarer ist, ja, inzwischen. Und im Vergleich zu einer Disruption, die durch KI entstehen kann, noch vergleichsweise langsamer ist und absehbarer ist.
Also wenn ich das jetzt auch richtig zusammenfasse, du siehst natürlich auch in diesem Markt ganz stark, dass neue Anbieter den Wettbewerbsdruck erhöhen und dadurch auch viele nicht dort, also da noch zu langsam reagieren oder provokant gesagt, dass halt auch viele vielleicht in diesen Unternehmen, in den Großkonzernen noch zu analog denken und zu langsam denken Richtung Digitalisierung, auch geschäftsmodellmäßig.
Ja.
Also das ist nicht nur jetzt diese klassische Restrukturierung, oftmals irgendwie Prozesse verbessern und so weiter und so fort. Manchmal ist es mit Add-ons, ja, wir werden größer, ja, etc. pp., aber das ist dann wirklich auch in eine radikale Änderung des Geschäftsmodells gehen muss, um die wieder zu drehen.
Ja, ja. Das sehe ich und das ist jetzt ein, ja gut, das soll jetzt nicht philosophisch klingen, ne? Aber ich glaube, dass, genau wie du es gesagt hast, dass es eine Zeit gab, wo du eher zyklische Herausforderungen hattest. Ja? Also jetzt nehmen wir mal Global Financial Crisis 2008. Ja? Die Auswirkung auf die Realwirtschaft war dann, dass am Ende des Tages Nachfrage eingebrochen ist, über verschiedenste Märkte hinweg. Aber es war auch irgendwie absehbar, dass das ein Dip ist, der dann immer wieder vorbei ist. Und andere Grundparadigmen des Wirtschaftslebens waren halt grundsätzlich irgendwie noch intakt. Ja, und du konntest dann Transformation von einem Unternehmen oder eine Restrukturierung von einem Unternehmen oder die Überwindung von einer Performance war dann oftmals gleichzusetzen mit: Jetzt passen wir uns mal an das niedrigere Volumen an, also eine reine Volumenanpassung. Ja, und aber das grundsätzliche Geschäftsmodell als solches, wie man ja neudeutsch dann eher sagt, diese Canvas, ja, von dem Geschäftsmodell, die hat man jetzt nicht unbedingt redesigned, ja, und angefasst. Und das ging auch, das hat funktioniert. Jetzt hat sich aber ein Stück weit was geändert, ja. Und jetzt ist der Margendruck ist jetzt nicht mehr zyklisch, sondern jetzt eher strukturell. Also du hast unglaublichen Wettbewerb in allen möglichen reifen Märkten. Du hast, wenn man jetzt mal sich ein deutsches oder ein englisches Unternehmen nimmt, also unser, hatte ich eingangs gar nicht gesagt, unser Fokus ist Europa, ja, aber mit einem besonderen Fokus auch auf UK und Deutschland und Benelux und Nordics, da hast du auch in der Regel Volkswirtschaften, die nicht mehr wachsen, ja, und gleichzeitig dann auch dann so das alte Toolkit von: Jetzt passen wir uns mal diesen kurzfristigen Nachfragedipp mal an und nehmen einfach mal ein bisschen Volumen raus, also nehmen, passen uns, machen Right-Sizing, das reicht halt nicht mehr. Ja, dann hast du jetzt aktuell, dann insbesondere in dieser Situation, wo du gerade so ein bisschen medizinisch mit Symptomen und so, was du dann bekommst, ist Jojo-Effekt. Ja, dann kommt das Fett nachher wieder drauf und du bist nicht wirklich geheilt. Ja, und du musst da schon wirklich in die einzelnen Komponenten des Geschäftsmodells reingehen und sie anpassen und einfach eine Stufe tiefer gehen. Und das Schöne daran ist ja dann wiederum, und das zeigt so ein bisschen die Ambivalenz von allem Möglichen, was mit digitaler Transformation zu tun hat, dass sie die digitale Transformation da auch sehr helfen kann. Also wenn man digitale Transformation jetzt mal definiert, also wie ich es jetzt für mich definieren würde oder wie wir es für uns definieren, als dass die Kombination aus, also am Ende des Tages geht es darum, durch Technologien Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln und zu verbessern und zu verändern. Aber darunter fallen Daten und die Verfügbarkeit von Daten und die das Zusammenfassen von Daten und die Integration von Daten, Analytics, ja, es fallen darunter Workflows, ja, die du ein Stück weit dann durch digitale Technologien abbilden kannst. Und dann, ja gut, der neue Spieler dann sozusagen auf diesem Feld der digitalen Transformation ist dann die KI oder AI, ja, und ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der Stürmer. Sozusagen der David Odonkor, manche vielleicht noch so kennen vom Fußball, ja, der dann an allen vorbeirennt, ja, und man gar nicht so richtig weiß, was jetzt da passiert, ja. Und das ist da die Chance, und man kann dann einfach wirklich durch Datenverfügbarkeit, durch Data Analytics einfach wirklich in einem Geschäftsmodell eine Stufe tiefer gehen, es besser verstehen, es besser visibel machen, ja. Man kann wir mögen ja beide Lean-Management-Praktiken sehr gerne, ja. Man kann die Seven Wastes of Lean transparenter machen, ja, durch Daten. Man kann, wo ich ja ein Verfechter davon bin, man kann Komplexität und Variabilität, ja, von Geschäftsmodellen deutlich transparenter machen, kann das visuell machen, kann es verstehen und kann darüber dann auch eben am Ende des Tages fundamental produktiver werden, als halt einfach nur Kosten rauszunehmen und wieder die nächste Sparrunde zu machen in dem Jojo-Effekt. Ja? Also diese Welt, in der alten Welt, wo man sich dann auch mal irgendwie ein Spendcube angeschaut hat und hat man gesagt, okay, das brauchen wir nicht, das kann raus und davon machen wir weniger. Und was in den 90er Jahren oder 2000ern auch irgendwie Overt Value Analysis und oder anderweitig genannt wurde. Sowas macht halt inzwischen eher solchen Themen, die wir auch dann versuchen immer zu enforcen, Platz wie Unit Economics sich anzuschauen, ja, auf einem einzelnen Produkt, auf einem einzelnen Service, ja? Oder halt Prozesse und eine Supply Chain eigentlich visibel zu machen in den Daten. Jetzt nicht nur die reinen Margendaten, nicht nur die reinen Kostendaten, sondern auch angereichert dann mit den Komponenten, die eine OEE zum Beispiel ausmachen. Ja? Also Anlang Effizienz, Anlang Verfügbarkeit und dergleichen.
Wenn ich jetzt das so Revue passieren lasse oder anhöre, dann kommen mir zwei Themen in den Sinn. Einerseits bedeutet es, die Rolle des Restrukturierers ändert sich ja auch von den Fähigkeiten her. Es wird mehr Thema Digitalisierung, wird notwendiger und so weiter. Wie stellt ihr euch auf, dass ihr jetzt sagt, okay, dass wir das dann auch, sag ich mal, abbilden können und jetzt keine klassischen Tech-Berater werden?
Ja.
Ja. Ja. Wie geht ihr an das Thema dran? Das ist das Erste. Und das Zweite ist ja auch ein anderer wichtiger Punkt. Wenn ich mir das überlege und an den Geschäftsmodellen arbeite, das dauert natürlich auch länger, also das Thema Zeit. Restrukturierung ist ja oftmals, es muss schnell gehen, wie du ja schon sagst, ich schaue mir den Spendcube ab, ich ändere die Zahlungsfristen, ich verhandle neue, blablabla, ja, und ich habe sofort auf der Bottomline den Effekt da. Aber so ein Geschäftsmodell zu entwickeln, aufzubauen, in den Markt reinzukommen und so weiter und so fort, das bedarf vielleicht auch einen längeren Atem. Und Wie ist das kompatibel auch mit, sag ich mal, klassischer Alterdauer, 5 bis 7 Jahre und so weiter?
Ja.
Also erste Frage wäre, wie müsst ihr euch eigentlich technologisch aufstellen oder wie habt ihr euch technologisch aufgestellt, um diesen Herausforderungen zu begegnen?
Ja, wir sind Transformatoren, ja, Restrukturierer Transformatoren, und wir sind gezwungen durch ein Stück weit gezwungen, ja, durch unser Geschäftsmodell, uns natürlich auf die wesentlichen Hebel zu konzentrieren. Jetzt ist digitale Transformation für uns einer von vielen Hebeln. Ja. Wir sind nicht diejenigen, die da die Innovatoren sind, aber wir sind diejenigen, die sich auch bei so einem Hebel dann das raussuchen, was wirklich einen Impact hat und auch einen kurzfristigen Impact haben kann. Ja. Und wir machen diese Erfahrung selbst. Aber es ist wichtig, nochmal, für uns ist das ein Mittel zum Zweck. Es ist ein Tool neben anderen Tools und neben anderen Hebeln. Ja? Und Haltedauer, ja, das ist so der Durchschnitt. Ja? Wir haben eine Evergreen-Struktur, das heißt, wir können länger halten. Aber ja, wir sind nicht diejenigen, die jetzt dann am Ende den Anspruch haben, und das wäre überhaupt nicht glaubwürdig, die dann die letzten 5% in der operativen Exzellenz da eben rauskitzeln, ja, oder ein Unternehmen von komplett analog auf komplett digital umstellen. Ja, das sind, finde ich, wir konzentrieren uns dann schon auf die wesentlichen Hebel. Wie sind wir da aufgestellt? Wir haben ganz, ganz generell mal, haben wir natürlich, ich kann das Wort einfach gar nicht mehr hören, ja, weil das in Private Equity so hoch und runter vorkommt, Playbook oder Value Creation Plan, haben wir natürlich auch unsere, in Anführungs, Standards, ja. Und wir haben inzwischen auch Standards, die dann, ich sag mal so, auf der digitalen Seite dann da irgendwie dazugehören. Und das heißt, wir stellen uns so auf, dass wir Methodiken haben, die funktionieren. Wir haben ja ein eigenes, kleines, aber feines Portfolio Operations Team und ergänzen das aber immer dann wieder fallspezifisch. Ja? Und ja, da setzen wir dann durchaus auch Data Analytics-Experten ein, der dann für uns arbeitet, der aber nicht exklusiv für uns arbeitet, ja. Weil da ist die Relevanz jetzt nicht groß genug, ja, als Einzelnes. Vielleicht kann man es auch mal ganz gut an einem Beispiel festmachen. Ne? Wir hatten, das war 2024, haben wir eine Firma gekauft in England, eine Großdruckerei, eine der großen Commercial Printer in UK, eine der vier, fünf großen, die auch klassischer Konzern-Carve-out, war schon länger nicht Kern, war schon länger im Limbo. Also man hat sich da schon öfter Gedanken gemacht, was machen wir jetzt eigentlich damit, was verkaufen, was nicht verkaufen. Das heißt, es ist dann auch wieder ein Umfeld, wo man jetzt nicht unbedingt dann, wenn das Management einem da vorschlägt, hier ein neues ERP-System, ja, dann laut Juhu schreit, ja, sondern es wird dann natürlich dann auch wieder auf die Liste geschoben und wieder nach hinten rausgestellt. Also das war einfach in Summe angestaubt, ja. Und wir haben das gekauft mit knapp über 30 Millionen Pfund Umsatz, verlustig, also knapp so minus 1,8 Millionen EBITDA gemacht, ja, im Entry-Jahr. Und natürlich haben wir dann erstmal das ganz normale Playbook rausgeholt, was man halt so grundsätzlich macht dann, ja. Und wenn man das jetzt mal eher so auf die Lean-Komponente abstellt, da waren die Themen dann relativ offensichtlich, ja. Und vielleicht mache ich noch eine andere Sache zuerst. Eine Druckerei ist im Geschäftsmodell, dass die vernünftig eingestellt ist, dass die Geld verdient, gibt es ein paar Themen, die passen müssen, ja. Und das dürfte nicht unbedingt verwundern. Das eine ist Variabilität, ja, ein Produktionsbetrieb. Also was schmeißt man da eigentlich da oben rein an Druckaufträgen, was eine Mischung ist aus, welche Kunden hat man, wie groß sind die Aufträge, man hat da Batch-Sizes, die unglaublich auseinanderfallen, was natürlich in der Produktion eine unglaubliche Komplexität schafft. Nicht nur in der Produktion, sondern auch darüber hinaus, aber besonders in der Produktion. Und das andere Thema sind die Anlagen, sind die Kerndruckanlagen, also die Druckpressen. Ja, da ist es durchaus, das ist so eine Branche, wo du tatsächlich investieren musst, ja, um dabei zu bleiben, weil sich die verschiedenen Generationen dann schon doch deutlich unterscheiden in Bezug auf Downtime, in Bezug auf Speed, also wie schnell das da durchläuft, und in Bezug auf Rüstzeiten und das dann wieder fundamental deine OEE irgendwie beeinträchtigen kann, ne? In der Summe. Und das ist wichtig zu verstehen. Und da war es dann so, wir haben das Unternehmen durch die offensichtlicheren, gröberen Themen schon an die Nulllinie bekommen. Und das war dann vergleichsweise einfach, wenn man das entsprechende erfahrene Auge dafür hat. Ja, das heißt, mit einem wöchentlichen Gamba Walk durch die Fabrik angereichert mit dann doch mal in Excel reingucken. Also in Excel reingucken hieß dann jetzt hier Produktionsdaten, hieß Marge nach Produkten, nach Kunden und es hieß auch so ein bisschen Verständnis vom S&OP, ja, wie läuft das Sales and Operational Planning in dem Unternehmen. Das hat dann dazu geführt, dass wir relativ schnell die Entscheidung getroffen haben, dass man, wenn man ein paar Sachen umstellt, das Schichtsystem umstellen kann. Was in der Konsequenz allerdings natürlich auch bedeutet hat, da ist eine Schicht rausgefallen, ja, oder de facto zwei. Und das hat in Summe natürlich unglaublich Kosten reduziert. Wir haben dann noch ein paar andere Sachen gemacht. Unter anderem haben wir das Energiemanagement selbst in die Hand genommen, also haben dann vernünftig eingekauft, einen onerous, nachteiligen Stromliefervertrag und Gasliefervertrag kündigen können und haben das dann neu aufgesetzt, hat unglaublich viel eingespart. Aber das ist sozusagen, das waren noch die Tools der alten Welt, ja. Und was wir dann in Bezug auf, ich sag mal, eher die neuere Welt gemacht haben, war, wir haben mit einem echt super Berater, den wir öfter in diesem Fall schon eingesetzt haben, der, das ist ja auch ein bisschen das Problem, ja, du hast entweder Data Analytics-Leute, die können dir das Data Analytics-Model bauen, ja, oder du hast Operations-Leute, die verstehen, was sozusagen, was die Daten heißt und was man da jetzt eigentlich machen, was man daraus machen kann. Und wir haben da jemanden, der kann beides. Das gibt's nicht so oft. Und was wir gemacht haben am Ende des Tages ist, wir haben dann tatsächlich klassischerweise dann einfach so ein Data Lake aufgebaut, ja, wo wir dann die Anlagendaten drin hatten. Von den Anlagen, also eigentlich das, was alles die OEE irgendwie beeinträchtigt oder treibt, die Finanzdaten angereichert mit weiteren Daten und haben dann am Ende dann ein wirklich schönes Tool gehabt, ja, über jetzt technisch, also Snowflake als Data Integration Layer und dann war es nicht Tableau, sondern Power BI wurde dann draufgesetzt. Ein Tool, wo wir nochmal weitere Entscheidungen treffen konnten, die die Variabilität deutlich besser in den Griff bekommen haben und haben dann wiederum auch aus einer Entscheidung daraus dann die eine oder andere Pricing-Entscheidung getroffen, ja, dass sich Preise einfach verändert haben für einzelne Produktmarktsegmente, Produktkundensegmente. Wir haben dann, weil wir dann auch festgestellt haben, dass wir echt ein Problem haben mit Downtime und obwohl wir einen vernünftigen TPM hatten, also einen Maintenance-Plan, haben wir dann feststellen müssen, dass das eigentlich ziemlich zufällig ist, dass mal irgendwo was kaputt geht. Das hat auch mit dem Anlagenalter zu tun gehabt. Ja? Also das war dann hier und da mal wieder das Getriebe kaputt und man hat sich vorher kommen sehen. So dass wir dann Predictive Maintenance tatsächlich gemacht haben. Ja? Und haben dann also, gibt es einen Anbieter, der einem da die Sensoren dann drauf gesetzt hat. Unglaublich toller Payback, ja, also wieder zu dem Thema, wie stellt ihr euch auf, ja, also wir wissen jetzt, dass zum Beispiel Predictive Maintenance, das ist jetzt bei uns dann ein Thema, was wir uns mal gerne wieder anschauen, weil wir was sehen, das hat einen unglaublich tollen, schnellen Payback und unglaubliche Wirkung, ja, das haben wir gemacht. Wir haben dann noch mit ein paar anderen Sachen dort in Anführungsstrichen experimentiert, aber wir haben zum Beispiel in Bezug auf Vertrieb, Markteingang, wenn man jetzt klassische Kundensegmentierung macht, A, B, C, ja, C sind die kleineren Kunden mit den C-Kunden und C potenzielle C-Offerten. Ja, das war dann natürlich dann schon KI-gestützt, wie man dann das Marktsegment bedient hat, ja, und hat einfach die Möglichkeit, dann deutlich mehr zu bedienen, deutlich mehr abzufischen aus dem Markt, ohne da jetzt irgendwie noch drei Sales Reps einzustellen, um das zu tun, ja. Mhm. Und von daher haben wir da unsere Bereiche, die wir immer wieder gerne machen in den Portfoliofirmen. Ja, also es ist im Bereich Predictive und Prescriptive Analytics und AI, die, wo wir einfach sehen, dass das ein Payback hat. Ja, insbesondere alles das, was wieder und in der Basis mit Data und Data Analytics zu tun hat.
Also ihr habt euren klassischen Werkzeugkoffer plus einen Digitalwerkzeugkoffer,
der den bedient.
Der bedient, der reinkommt, plus, wenn ich das auch richtig verstanden habe, den ihr auch kontinuierlich erweitert. Ja. Predictive Maintenance war jetzt so ein Thema, wo du sagst, das werden wir jetzt immer anschauen. Ich sage es jetzt mal so.
Ja.
Und dann gibt es vielleicht auch noch ein, zwei andere Themen, die immer wieder dazukommen, die ihr dann sagt, okay, das wäre so die Ergänzung zum klassischen.
Genau.
Ja.
Genau.
Und aus deiner Sicht ist das auch sowas, wo eigentlich zukünftig, wenn man erfolgreich sein möchte, in dem Bereich auch gar nicht drum herum kommen wird, das nicht zu haben.
Absolut, das würde ich sagen. Das war, glaube ich, lange Jahre war das noch so ein bisschen nice to have. Ne? Und aber wie das halt so ist, wenn sich dann was durchsetzt, irgendwann ist es nicht mehr nice to have, irgendwann ist es ein must have. Ja? Du musst es haben, um nicht aus dem Markt getrieben zu sein und von daher muss man es machen. Das Schöne ist dann aber auch wieder im Lower Mid-Market. Man hat jetzt ja auch dann den Luxus, dass man sich im Zweifel dann wirklich aussuchen kann, was echt funktioniert. Ja, ja. Und was inzwischen dann auch sozusagen dann auch für den kleineren Zweck Sinn macht und anwendbar ist und tatsächlich umsetzbar ist. Ja, ist ja nicht so, dass jetzt alles unbedingt zu signifikanten Investitionen führen muss. Ja, natürlich haben wir, und das haben wir vorhin gar nicht beleuchtet, natürlich haben wir immer wieder die Situationen, und das ist auch das Tolle an den KV-Situationen, auch wenn es manchmal zum Haare raufen ist, ja, ich komme auf das Thema IT-KV zu sprechen. Das heißt, wenn man die Situation hat, wo die IT, also das heißt die Infrastruktur, das ERP, also Enterprise Resource Planning, Business Applications, ja, wenn das, dass das zentral ist und man alles oder zumindest Teile davon wohl machen muss. Ja? Also Haare raufen, weil das ist immer ein Riesenprojekt. Es ist immer teuer, es ist immer aufwendig, es hat immer eine operative Komponente, auch mit dem Tagesgeschäft. Aber was es dann auch ermöglicht, ist dann oftmals echt Legacy hinter sich zu lassen, einfach from scratch neu zu machen und dann automatisch, und das ist auch das Schöne, dass dann natürlich Workflows in einem neuen ERP-System dann hinterlegt sind, die eben etabliert sind. Ja, natürlich versucht man eher auch das von der Stange zu nehmen und damit dann auch wieder Effizienz erzwungen wird. Ja. Und das ist vielleicht sozusagen die fundamentalste digitale Transformationskomponente, die es bei uns dann geben kann, wenn wir Firmen kaufen und Firmen weiterentwickeln.
Seht ihr, dass das auch gefordert wird im Akquiseprozess von den Konzernen, die jetzt sagen, okay, wir wollen das abstoßen,
ja,
dass die sagen, was habt ihr auch digital vor?
Ich glaube, da ist dann auch wieder jede Situation anders. Ne? Ich glaube, dass im Zweifel dann, jetzt machen wir mal einen hypothetischen Fall, ja. Du hast jetzt irgendeinen metallverarbeitenden Betrieb, der komplett standalone ist in Bezug auf seine IT, gehört aktuell einem Konzern, der will das verkaufen, und dann kommt die Frage sicherlich nicht auf, ja, weil du nur mal deine IT mitnimmst und weil du eine CNC-Maschine oder so, die kannst du halt, also das kannst du nicht digitalisieren, was da rauskommt, ja. Wenn du ein anderes Unternehmen hast, ja, und ich denke da gerade im Kopf an etwas, was bei uns gerade liegt, aber ich kann noch nicht so drüber sprechen, ja, da kommt es dann schon auf. Also wenn du einen Fall hast, wo die IT im Wesentlichen beim Konzern zurückbleibt, wo du auch wieder ein relativ komplexes Kundenspektrum hast, was du bedienen musst und das zwangsläufig auch digital passieren muss, ja, weil die Leute halt eben nicht immer da nur ins Geschäft gehen und sich dann da irgendwas aus dem Regal rausnehmen, dann kommt die Frage natürlich auf, kann der Käufer das und hat er da Erfahrung und was ist da der Plan? Und in dem Fall, in dem ich gerade denke, war das auch sicherlich ein Auswahlkriterium bei dem Verkäufer, dass man da Komfort entwickelt hat, dass er das hinbekommt. Denn für einen Konzern ist es oftmals wichtig, dass das zu verkaufende Unternehmen dann relativ schnell vom TSA runterkommt, also von diesem Transitional Service Agreement, mit dem man dann nach der Scheidung dann noch so ein bisschen verbandelt ist, ja. Das ist meistens so, dass der Konzern das relativ schnell lösen möchte. Ehrlich gesagt will man das als Käufer auch, ja, weil die neue Freiheit wollte man dann auch in vollen Zügen genießen. Und von daher ist das dann eine Komponente, die da durchaus wichtig ist, ja.
Verstehe ich, IT-Carve-Out oder generell muss ich ja irgendwie mich rauslösen und so weiter und so fort. Gibt es ja auch genügend Berater, die das anbieten und helfen und machen und so weiter.
Ja.
Aber siehst du, dass es auch notwendig ist, generell Digitalkompetenz auch hinsichtlich Geschäftsmodellentwicklung anzubieten? Und ist das ein Differenzierungsmerkmal zwischen den Private-Equity-Häusern, die dann auch vielleicht das dann auch zum Erfolg führen können?
Ja, das denke ich schon. Nicht ohne Grund haben wir die Notwendigkeit erkannt und haben uns auch entsprechend aufgestellt, ja, und bilden uns auch ein, dass durchaus in dem einen oder anderen Fall wir uns damit dann auch weiter durchsetzen konnten, weil wir dann irgendwie glaubhaft machen konnten, dass wir das können, ja. Von daher, ja, ist es auf jeden Fall relevant, auch wieder in unserem Marktsegment. Ja. Da gibt es sicherlich andere Marktsegmente. Private Equity ist ja groß, ja, was es für Investitionsstrategien gibt. Da gibt es sicherlich Marktsegmente, wo das digitale Transformation dann der Top-Lever ist, der Top-Hebel, der Top-Ansatz, ja, für das Investment. Bei uns ist es, wie gesagt, einer von vielen. Aber bei uns würde ich auch sagen, es ist wichtig für die Differenzierung. Halt eben nicht nur, wenn man transformieren möchte, dann nützt es nichts, wenn man das Toolset von vor 15 oder 20 Jahren beherrscht. Das führt dann nicht weiter und das ist dann am Ende nicht gut für das Target, wo es ja im Prinzip drum geht, ja, am Ende des Tages und in der Konsequenz damit dann auch wieder nicht gut für den Verkäufer. Ja.
Jetzt ist AI, hatte den Hype, es ist noch immer irgendwie da, und aber jetzt kommen irgendwie viele Unternehmen auch drauf, nur die Mitarbeitern AI zur Verfügung zu stellen, zu sagen, macht's einfach mal, ja, bringt nicht die Produktivität, wie wenn ich gezielt drangehe und vielleicht auch konkrete AI-Themen bearbeite, beziehungsweise auch eine klare Roadmap habe diesbezüglich. Wie geht's ihr mit dem Thema AI um? Als in eurem Portfoliounternehmen. Wie setzt ihr es ein? Welche Rolle spielt es bei euch? Oder sagt sie, ja, okay, gut, das ist echt noch ein Thema, das ist meistens dann noch in diesem Digitalisierungswerkzeugkasten eins, das weiter unten liegt.
Ja. Also das ist, wie gesagt, wir sind, ich glaube, das Wichtigste ist sowieso immer in der Transformation, ob das jetzt so allgemein Unternehmenstransformation ist oder Digitaltransformation, also Veränderung, ist Fokus. Ja? Das heißt, lieber wenige Sachen, wo echt Musik drin ist. Ja? Und von daher sind wir auch, wenn es jetzt um AI-Thematiken geht, sind wir jetzt nicht diejenigen, die dann irgendwie mit der Gießkanne kommen und sagen, das jetzt alles reinschütten, das mach mal. Ja, das ist dann auch sehr pointiert. Und ehrlich gesagt, wir mussten ja auch lernen und wir lernen kontinuierlich, ja, was da Sinn macht. Ja. Also wenn ich jetzt mal einmal ganz, ganz kurzer Exkurs weg vom Portfolio sozusagen auf GP-Level, also als uns als Investment-Vehicle-Haus, ja, bei uns hat AI natürlich auch Einzug gehalten. Ne? Das ist aber für das, was wir sind, ist das dann im Wesentlichen Gen-AI, ja, also im Deal-Making, in der Analyse und wir haben es gerade eingangs besprochen, wir gucken uns ganz verschiedene Branchen an, weil wir Situationsspezialisten sind. Natürlich nutzen wir Gen-AI auch in der CDD, in der Commercial Due Diligence und in der Bewertung, ja, um uns die erste Meinung zu machen, um dann pointierter dann zu schauen, wo wir dann nochmal genauer reingucken, wo man dann vielleicht nochmal einen Expert-Call mit jemandem machen oder so, ja. Und interessant übrigens auch, ja, das Thema wie schnell eigentlich die Adoption ist, ja, bei dem Thema AI. Das haben wir vor einem Jahr hauptsächlich mit ChatGPT gemacht, ja. Inzwischen nutzen wir eher schon wieder Claude, ja. Oder fangen vielleicht auch bald mal an zu experimentieren mit einem spezifischeren Tool wie Habia oder so. Aber das geht doch unglaublich schnell, ja. Ist ja rasant, ja, im Vergleich zu, ich sag mal, die Digitalisierung, die das Internet gebracht hat, ja. Ist das ja extrem rasant. Also, da machen wir Gen-AI, das heißt dann am Ende des Tages auch mal hier und da ein bisschen Agentic, ja, das war dann inzwischen jetzt in der Bewertung, in Dokumentenanalyse oder in der Commercial Diligence dann fertig gepromptet was haben und dann über ein Thema laufen lassen, um uns eine Meinung zu bilden. Und so ein Thema würden wir jetzt zum Beispiel, wir haben letzte Woche was geclosed in UK wieder, das ist eine klassische Branche, ja, das ist Metallhandel für am Ende des Tages, auf Deutsch würde man sagen, für Dachdecker. Ja, da würden wir sicherlich mal schauen, dass wir gucken, ob wir nicht in diesem reifen Markt, wenn man jetzt sich mal die Ansoff-Matrix da anguckt, in diesem Penetrationskasten da, ja, wenn man da nicht mit Gen AI noch deutlich besser nochmal vielleicht neue Leads generieren kann, Follow-up machen kann. Und würden das natürlich auch nutzen, ja. Und vielleicht ist es ja auch mal schön, vielleicht auch mal eine erste Pricing-Erfahrung machen, ja? mit der Unterstützung von AI, also im Sinne von Dynamic Pricing, ne? Es ist ein Händler. Und von daher gibt es Themen, mit denen wir, wie gesagt, gute Erfahrungen gemacht haben, auch auf der Portfolio-Ebene. Und haben zum Beispiel auch mal, das ist jetzt weniger rein IT-technologisch, der Druckerei, über die ich vorhin geredet habe, ja, hatte ich ja über Anlageneffizienz geredet und habe da gesagt, was relevant ist für die, also sozusagen Core-Assets, also für die eigentlichen Druckerpressen. Drumherum gibt es immer noch das ganze Thema Material Handling, ja, wo Effizienz drin ist, beziehungsweise wo manueller Aufwand ist. Und da haben wir dann am Ende des Tages zum Beispiel Robotics eingeführt. Ja. Ist jetzt inzwischen auch für den Lower Mid-Market und für Leute wie uns auch deutlich einfacher verfügbar, weil es wurde schon irgendwo getestet. Es ist so ein Business Case, also ich weiß es noch wie heute, ja. Der Roboter, den wir da gekauft hatten, der hatte eine Payback-Period von anderthalb Jahren, ja. Das war dann wieder No-Brainer, ja. Und von daher ja Fokus und erprobte Mittel, wo wirklich echt ein klarer Impact da ist, ja. Impact aufs EBITDA im Sinne von Effizienz bzw. Effektivität des Geschäftsmodells. Das ist für uns ganz wichtig, so fernab des Hypes.
Okay, so Vibe-Coding oder solche Sachen ist jetzt nicht was, wo ich sage, okay, das ist noch nicht im Werkzeugkoffer bei euch.
Nee, sag mir jetzt auch ehrlich gesagt zu wenig.
Ja, dass du mit AI programmieren kannst, selber Sachen programmierst, ja, Programme, Software erstellst und so weiter und so fort.
Nee, das haben wir nicht im Werkzeugkasten.
Ah ja, okay, nee. Gut. Weil es tatsächlich bei vielen Unternehmen oder auch vielen, mit denen ich spreche, die machen das, auch nutzen das für MVPs und so weiter oder um interne Systeme selber zu erstellen, um dann auch Kosten zu sparen, zu sagen, ich brauche es mir nicht einkaufen, ich kann es mir selber programmieren und so weiter und so fort, sofern es jetzt keine kritischen Schnittstellen gibt und so weiter. Ja. Ah ja, okay, spannend. Und Jetzt habe ich am Anfang das Thema Menschlichkeit erwähnt, auch bei der Restrukturierung. Jetzt würde ich da gerne nochmal den Bogen schließen. Und zwar ist es natürlich auch was Spannendes. Es gibt ja ganz viele Forschung und Studien, dass jetzt so Digitalisierungsprojekte nie an der Technologie scheitern. Mhm. Ja, technologisch ist es eigentlich immer alles meistens machbar, die Ideen, die man gerade hat, sondern immer an den Menschen. Wie hat denn das Thema auch vielleicht euren Change-Management-Ansatz verändert oder hat es ihn, sagst du, nee, das ist im Prinzip gleich geblieben?
Das haben wir ja eigentlich immer, ne? Weil wir müssen ja eigentlich, also bei uns ist es ja so, weil wir nun mal Transformation machen, wir müssen immer Sachen anders machen, als man sie bisher gemacht hat. Ja? Und da hast du dann per Definition immer, jetzt unabhängig davon, ob es jetzt mit digitalen Technologien ist oder ohne, ja, da hast du dann natürlich immer die Komponente Mensch, ja. Du hast immer, vielleicht hast du drei Lager, ja. Das der eine sind die, die es toll finden, die Teil der Idee waren, die es promoten und die es dann auch umsetzen. Dann hast du die, die so ein bisschen unentschieden sind und vielleicht mitlaufen, und dann hast du die, die es blockieren. Ja, das hast du. Damit haben wir, glaube ich, generell Erfahrung qua Geschäftsmodell, ja. Und das ist dann wahrscheinlich ganz so nicht ganz so unterschiedlich, ja. Also natürlich haben wir da unsere erprobten Sichtweisen und Ansätze und erprobtes Mindset, wie wir damit umgehen, ja. Und was natürlich am Ende des Tages heißt, die es machen wollen, die nimmst du mit, und die anderen, die gar nicht belehrbar sind, dann sind sie halt vielleicht Teil nicht der Lösung, sondern eher Teil des Problems, ja. Das ist dann einfach so, vor allem in den Situationen, wo es dann where it really matters, ja, wo es echt relevant ist. Ja.
Okay. Du hast ja das Thema digitale Transformation erwähnt, und für mich steckt auch ganz stark drinnen, vor allem jetzt auch bei euch, wo ihr etablierte Unternehmen rauskauft, Branchen, etablierte Branchen etc. Und wenn dann neue Anbieter reinkommen, und man vielleicht, sag ich mal, ein zweites Geschäftsmodell aufmacht. Ich habe natürlich das Tradierte, das ihr dann ja restrukturiert, wieder fit macht und so weiter und so fort. Aber wenn es dann in die Wachstumsphase geht, muss ich vielleicht auch einmal, kann ich mit dem etablierten, tradierten Modell, erreiche ich schnell einen Plafond, wo ich sage, okay, das ist Maximum, und ich muss ein neues Geschäftsmodell machen, dann ist das ja oftmals so ein Spannungsfeld, wie ich es am Anfang erwähnt habe, wo ich sage, okay, gut, was wollen die jetzt? Die wollen das jetzt anders machen oder und so weiter und so fort. Und das als einen parallelen Stream aufzuziehen, kann ja schon auch zu Schwierigkeiten führen. Das war so mein Hintergedanke der Frage.
Okay, gut, okay. Also diesen Parallelstream aufziehen, das müssen wir auch. Ja, es ist mal nur die Frage, ob du den Parallelstream dann bis zu Ende machen musst. Ne? Also du hattest das im Eingang ganz schön gesagt. Das ist nämlich ein Punkt, den ich öfter mal so dann nenne, um Leuten zu erklären, was wir eigentlich versuchen zu machen. Ja, weil, also was wir kaufen ist, wir kaufen Komplexität und Underperformance. Ja, und wir wollen verkaufen Clarity oder Klarheit und Future Growth Trajectory, also die Fähigkeit, das Unternehmen stabilisiert, es hat sich gezeigt, dass das Pflänzchen wächst, ja, aber sozusagen den letzten Schritt im weiteren Wachstum und in der nächsten Evolutionsstufe des Unternehmens, der ist dann wahrscheinlich woanders besser, nicht bei einem Situationsspezialisten. Und das heißt, den tradierten Pfad, also natürlich das, was notwendig ist, das müssen wir einleiten und müssen zeigen, dass es funktioniert, aber oftmals ist es dann auch so, dass jemand anders dann auch die passendere Erfahrung hat, das passendere Resourcing hat, um das dann aufs Ende zu führen. Oftmals ist es dann tatsächlich wieder, dass so ein Unternehmensteil dann wieder in einem neuen Konzern, in einem strategischen Umfeld neues Zuhause findet, ja, und da dann sich weiterentwickelt.
Okay, super. Christian, letzte Frage. Drei Learnings, die du den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben möchtest. Die können privater Natur sein oder beruflicher Natur. Du kannst es dir aussuchen.
Drei Learnings. Drei Learnings aus, das ist aber hochgradig philosophisch und mitunter persönlich. Ich glaube, ich schaffe keine drei. Ja? Cool. Ich hoffe, das ist okay. Ja. Weil ich glaube, ich habe eine ganze Menge gelernt, auch in den letzten Jahren. Ja? Raus aus der, in Anführungsstrichen, Komfortzone eines etablierten Investmenthauses. Also sicherlich ein Thema ist to worry less. Ja? Vielleicht ist das teilweise altersbedingt, sich durchaus mal weniger Sorgen zu machen. Und vor allem, und das ist vielleicht das Zweite, das passt aber sehr gut zusammen, ist Common Sense, ja, aber man muss sich dann immer mal wieder zwingen, ist sich vor allem weniger Gedanken zu machen über die Dinge, die man sowieso nicht ändern kann. Ja? Also diese alte stoistische Gedanke, ja, von sich auf das konzentrieren, was man beeinflussen kann und nicht auf das konzentrieren, was man nicht beeinflussen kann. Und das ist ein Thema, was ich eigentlich schon früh erkannt habe, aber wo man sich dann durchaus auch mal wieder zwingen muss, sich das immer mal wieder nach vorne zu holen, ja, und zu vergegenwärtigen.
Okay. So, das waren jetzt zwei. Magst du, ja, hast noch ein drittes oder? Ich versuche es immer wieder rauszukitzeln.
Nein.
Okay, gut. Dann belassen wir es bei zwei. Christian, herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich habe super spannend gefunden. Ich habe für mich mitgenommen, das Thema Digitalisierung ist schon essentiell, auch im Dealmaking ist es teilweise auch entscheidend und Differenzierungsmerkmal. Der klassische Werkzeugkoffer, der Restrukturierer ist zu wenig zukünftig. Wir brauchen den Digitalisierungskoffer nebenbei noch, sag ich mal, mit dem man dann hineinkommt. Und es ermöglicht tatsächlich auch, vor allem wenn es dann um IT-Carve-Outs geht, auch vielleicht mal die ganze Legacy hinter sich zu lassen und wirklich neu aufzusetzen. Also es ist auch eine Option oder, sag ich mal, ein Potenzial da, wirklich auch einen Sprung nach vorne zu machen. Und was aber bei all dem Thema Digitalisierung und so weiter nicht fehlen darf, ist, egal ob Digitalisierung oder ohne, ist der Fokus. Das habe ich auch noch von dir da ganz stark mitgenommen. Das hast du immer wieder erwähnt. Herzlichen Dank für deine Zeit, auch für die Einladung ins Büro hier in Berlin. Ja, danke. Ich freue mich, wenn wir uns hoffentlich dann auch bald mal da wiedersehen, sei es hier in Berlin oder sei es in München oder wo auch immer. Bin gespannt, was der geklosete Deal ist. Möglicherweise ist er schon draußen, wenn die Folge veröffentlicht wird. Schauen wir mal. Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Abend. Herzlichen Dank.
Dir auch. Vielen, vielen Dank.
Das war die Folge mit Christian Schmehl von Hypex. Alle Infos zu Christian und Hypex findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich habe wieder einiges mitnehmen dürfen. Ich hoffe, ihr auch. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Business Unplugged.